Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Die Panoramakammer des Fotokünstlers Markus Bollen ist riesig. Ich schätze mal, ungefähr so groß wie ein Laptop oder fast. Mit dieser Kamera fotografiert der Künstler ganz verschiedene Motive. Menschen, Natur, Gebäude. Und so groß die Kamera ist, so groß sind die Endprodukte. Die Bilder von Markus Bollen werden großformatig. Und wenn ich großformatig sage, meine ich großformatig. Manche von ihnen kann ich zumindest kaum von Gemälden unterscheiden. Das Atelier des Künstlers ist direkt neben der Kirche in seinem Heimatort und sein Büro hat eine spektakuläre Lage. Es liegt ebenerdig im Rheinauhafen. Der Blick fällt vom Schreibtisch immer auf den großen Fluss. Hier organisiert Markus Bollen seine Arbeit, die Fotokunst und die Fotoaufträge für die Industrie, die er auch noch macht. Mit seiner Kunst unterhält er seine große Familie. 4 Kinder müssen satt werden und in der Kirche neben seinem Atelier engagiert er sich auch. Auch ohne das Sinologiestudium, die vielen Reisen nach Asien, Jerusalem und in die ganze Welt, werden wir in dieser Sendung viele Themen haben. Herzlich willkommen, Markus Bollen. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon. Angela Kumpen. Im Domradio. Die Sendung Menschen heute mit dem Fotokünstler Markus Bollen. So viel sagen wir. Markus Bollen. Den Anfang machen Sie. Bei uns stellen sich die Gäste selber vor. Deswegen bitte Alter.
52.
Beruf.
Fotograf.
Berufung.
Auch Fotograf.
Auch Fotograf. Religion.
Römisch-katholisch.
Wie gerne?
Ja, ich bin römisch-katholisch erzogen worden. War auch in einem katholischen Internat 2 Jahre. Und habe mich nach der Schule eigentlich auch mit anderen Religionen beschäftigt.
Okay, also das, wir machen es hier also, kurz, wir machen es dann in der Sendung ausführlicher. Also auf die Frage, wie gerne?
Schon gerne.
Schon gerne. Mhm. Von meiner Mutter habe ich?
Oh, von meiner Mutter habe ich, ich glaube, die Ruhe und Gelassenheit.
Ohne meinen Vater?
Hätte ich nicht so viel Vertrauen.
Als ich mit 15 meine erste Kamera in den Händen gehalten habe?
Ja, habe ich sofort Spaß an der Fotografie empfunden und auch die Filme selber entwickelt, das die ganze Nachbearbeitung quasi gemacht.
In der Lette-Schule für Fotografie in Berlin habe ich gelernt?
Richtig, die handwerkliche Fotografie, so von der Pike auf.
In der Künstlerwerkstatt für Fotografie in Berlin, parallel dazu habe ich gelernt?
Ja, eigentlich die konsequente Auseinandersetzung mit dem Medium, um das Optimum zu erreichen.
Wer gute Fotos machen will, muss?
Einfach viel fotografieren, viel sehen.
Ich habe ein gutes Foto gemacht, wenn?
Oh, ich gucke mir die lange an und wäge auch lange ab. Also es ist manchmal ein Prozess, der über 1-2 Jahre geht und danach sage ich, das Foto ist wirklich gut.
Ein Motiv interessiert mich, wenn?
Es muss eine gewisse Ruhe ausstrahlen, eine Harmonie. Aber das können auch bewegte Sachen sein, können ruhige Sachen sein. Sehr weit gefächert.
Von der Fotografie kann ich meine große Familie ernähren, wenn?
Oh, wenn ich gute Aufträge habe, natürlich.
Sinologie habe ich studiert, um?
Weil mich die Philosophie des Taoismus interessiert hat.
Von meinen Reisen in China und Tibet habe ich?
Auch einen anderen Blick auf Deutschland. Also man lebt damit sehr wenig und ist trotzdem glücklich.
Ich bin in so viele Länder der Erde zum Fotografieren gereist, weil?
Weil mich die ganze Welt interessiert. Das Sehen, Lernen interessiert mich.
In meiner katholischen Heimatpfarre engagiere ich mich, weil?
Weil ich glaube, die Gemeinde sind die Menschen, die da leben. Nicht die Kirche, sondern jeder, der was macht. Das Volk sind wir, so ungefähr.
Die Zeitschrift Theo unterstütze ich um?
Weil ich finde, die machen sehr gute Arbeit. Gutes Layout, ein bisschen modern, ein bisschen frisch, das Ganze.
Zen interessiert mich seit?
Oh. Anfang der 80er Jahre.
Mein Atelier ist für mich?
Ja, eigentlich ein Arbeitsplatz. Konzentriertes Arbeiten.
Wenn ich in meinem Büro im Rheinauhafen auf den Rhein schaue?
Das beruhigt mich immer sehr. Der Rhein gibt Kraft.
Das Wichtigste, was ich meinen Kindern mitgeben will?
Eigentlich Vertrauen. Vertrauen zu sich selbst.
Wenn ich noch einen Tag zu leben hätte?
Oh, wenn ich noch einen Tag zu
leben hätte. Ich wüsste, das hier, der hat schon angefangen.
Der letzte Tag, ja. Mhm. Ich glaube, ich würde nicht viel ändern.
Okay. Gott ist?
Gott ist Liebe.
Mehr zu all diesen Themen und dann ausführlich jetzt. Die Sendung Menschen im Domradio. Heute zu Gast ist Markus Bollen. Er ist Fotograf und Fotokünstler. Und bevor wir über den Fotokünstler sprechen, würde ich gerne erzählen, wie ich Ihnen begegnet bin. Und ich bin Ihnen in einer Zeitschrift begegnet, die heißt Theo. Das ist eine katholische Zeitschrift. Und in einer der letzten Ausgaben gab es ein Porträt über Sie. Da gibt es eine Rubrik, die heißt Theopaten, also Menschen, die sich für diese Zeitschrift so ein bisschen engagieren. Und Sie sind einer von diesen Theopaten. Und in diesem Porträt von Ihnen wurde schon deutlich, dass Sie Fotokünstler sind, aber ein durchaus streitbarer, wenn es um die Kirche geht und um die Hierarchie. Richtig?
Ja, ich habe in dem Interview, glaube ich, an einigen Stellen gesagt, dass ich wichtig finde, dass die Menschen, die eigentlich die Kirche ausmachen, wichtig sind. Und das, weiß nicht, deshalb engagiere ich mich auch in der Gemeinde und deshalb bin ich auch.
Das wollte ich gerade sagen, das hindert Sie aber gar nicht, sich zu engagieren. Sie haben ja eben im Fragebogen schon gesagt, wir sind das Volk, die Gemeinde ist das, worum es geht.
Ja, und darum denke ich, wenn man sich nicht engagiert, dann lässt man es laufen und kann auch nicht mitwirken. Und wenn man sich engagiert, glaube ich, kann man auch was bewegen und Einfluss nehmen und was positiv gestalten.
Erzählen Sie uns von dieser Gemeinde. Das ist da, wo Sie wohnen. Und ich habe ganz am Anfang schon gesagt, direkt daneben ist auch Ihr Atelier. Also es gibt auch eine große räumliche Nähe. Mhm.
Das Atelier ist in Bensberg und zwar ist das die Gemeinde St. Nikolaus. Das ist eben oben auf einem Berg, man guckt runter auf Köln. Das ist direkt neben dem Schloss, was ein Düsseldorfer Fürst mal gebaut hat. Und der Raum, den ich als Atelier nutze, war früher der alte Chorsaal. Das ist der alte Katechisiersaal, der wurde in den 30er Jahren gebaut, als der Religionsunterricht nicht ganz ungefährlich war und man eigentlich einen Raum brauchte, von dem man aus über einen Nebeneingang zack in die Kirche rein konnte. Wenn die Gestapo kam, wurde dann der Religionsunterricht schnell in die Kirche verlegt. Und der Raum wurde später als Chorsaal genutzt. Da hat der Chor geprobt und dann gab es ja dieses Programm Zukunft heute, wo die Kirche Flächen abgeben musste. Und da hat man den zur Vermietung freigegeben und ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, das ist eigentlich ideal, die Größe stimmt und ich habe auch immer gerne ein bisschen Ruhe. Ich bin zwar sehr zentral, also ich kann von der Kirche aus auch schnell ins Zentrum von Bensberg, aber habe trotzdem meine Ruhe. Und ja, da arbeite ich und fotografiere oder bearbeite die Fotos, bereite Ausstellungen vor, je nachdem.
Großer Chorsaal, also ich stelle mir jetzt halt so einen halligen Raum vor und ich habe ja einen Teil Ihrer, also ein oder zwei von Ihren großen Bildern gesehen. Das brauchen Sie schon alleine, weil Ihre Bilder so groß werden im großen Raum, oder?
Naja, die Bilder fotografiere ich ja mehr draußen, also ich bin ja mehr unterwegs.
Mhm. Nein, aber wenn Sie die nachher, wenn die fertig sind, das sind ja die riesige Gemälde.
Man muss sie einfach auch mal ausrollen können, man muss sie mal an der Wand betrachten können und dafür braucht man schon ein bisschen Fläche.
Aber es gibt kein Fotolabor mehr wie früher oder haben Sie auch eine Dunkelkammer?
Doch, ich habe auch noch eine Dunkelkammer. Ich habe ausgebildet und für die Auszubildenden habe ich mal tatsächlich noch ein richtiges Schwarz-Weiß-Labor eingerichtet, wo man nochmal Schwarz-Weiß entwickeln kann. Die Bilder allerdings, die ich ausstelle, die lasse ich in einem Fachlabor machen.
Okay, so, also Sie sind direkt neben der Kirche. Haben Sie diesen Geheimzugang zur Kirche noch? Können Sie einfach?
Den gibt es noch, ja. Es ist der Nordzugang, der wird selten genutzt, aber es gibt den Toreingang noch.
Nutzen Sie den noch manchmal?
Also ich selbst kann den nicht nutzen. Ich bin zwar Laienküster und habe dann auch einen Schlüssel, aber ich gehe dann immer durch das Haupttor ein.
Durchs Haupttor? Aus Höflichkeit?
Nee, das ist die Nordtür ist unter dem Turm und das Turmzimmer wird meistens für Beichtangelegenheiten genutzt, ist also ein bisschen abgeschlossen.
Okay. Da haben Sie schon gesagt, ich bin auch Laienküster. Was machen Sie in dieser Gemeinde?
Also ich glaube, Laienküster ist das eine Amt. Das andere Amt ist, es gibt einen Fahrbrief und der wird von 30, 40 Verteilern in der Gemeinde verteilt und ich verteile den praktisch für die Verteiler, baue ich so kleine Stapel auf und dann können die Verteiler im Prinzip ihren Packen mitnehmen und in die Gemeinde ziehen.
Und vorne drauf ist immer ein Foto von Markus Bollen.
Nicht immer, aber manchmal schon.
Okay, sind Sie an der Redaktion auch beteiligt?
Nein, an der Redaktion bin ich nicht beteiligt. Es gab allerdings letztes Jahr, war 125-Jahr-Feier und da war die Idee, ein kleines Buch zu gestalten und da fand ich ganz schön, dass man nicht jetzt gesagt hat, wir machen Bilder von der Grundsteinlegung und Bau der Kirche, sondern man hat das Ehrenamt in den Mittelpunkt gestellt und da habe ich Fotos gemacht von den Ehrenamtlern, eben weil es eine sehr lebendige Gemeinde ist, fand ich es auch eine sehr schöne Geschichte.
Was heißt sehr lebendig?
Ja, es gibt viele Leute, die sich da engagieren. Es gibt ein altes Ehepaar, die machen Tanzkurs. Es gibt Leute, die engagieren sich in der Sterbehilfe. Es gibt Menschen, die sich für die Caritas engagieren. Also ich finde es schon sehr gut, muss ich sagen.
Sie sind Künstler, Fotokünstler. Hat Ihr Beruf etwas damit zu tun, dass Sie für diese Zeitschrift Theo, in der ich Sie gefunden habe, sich engagieren?
Theo, glaube ich, hat mehr was damit zu tun, dass ich natürlich einen Blick für Fotografie habe, auch für den Einsatz von Fotografie. Und bei Theo finde ich einfach vom Layout her, die gehen sehr großzügig mit Fotografie um. Da werden Bilder ganzseitig oder doppelseitig gedruckt und auch eine sehr schöne Fotografie von einem Kollegen. Und da wird natürlich mein Auge angesprochen.
Also die ästhetische Seite?
Ja, auf jeden Fall.
Sind die auf Sie zugekommen oder haben Sie sich, sind Sie auf Theo zugegangen?
Nee, ich bin auf Theo gekommen. Ich habe ein Buch gemacht über die Kirchen in Düsseldorf. Und da lag einmal Theo in einer Kirche aus und ich fand das sehr interessant, habe mir das Heft gekauft und habe dann einfach meine positive Rückmeldung gegeben. Okay. Und seitdem kriege ich Theo als Abo und seit einem halben Jahr, glaube ich, bin ich auch Pate und kriege dann eben den ganzen Stapel und verteile die.
Sie sind Fotokünstler und über den Fotokünstler möchte ich gern nach den Nachrichten mit Ihnen weitersprechen. Domradio, die Sendung Menschen und unser Gast heute ist Markus Bollen. Markus Bollen ist Fotokünstler und ich sag mal und Fotograf. Das sind, denke ich mir, zwei verschiedene Dinge, denn wenn ich Ihre Homepage aufrufe, dann teilen Sie das in zwei Portale auf. Die eine heißt Commercial Work und die andere heißt Fine Art. Also einmal geht es um kommerzielle Arbeit und einmal geht es um Kunst. Sind diese Welten so verschieden, dass Sie zwei Portale dafür brauchen? Oder wollen Sie, dass Ihre Arbeit so angesehen wird in diesen beiden Bereichen?
Na, ich würde mal sagen, das hat sich entwickelt. Ich habe richtig handwerklich Fotografie gelernt, aber immer nebenbei auch freie Arbeiten gemacht. Und ich habe dann zwei Portale geschaffen, weil es einfach zwei verschiedene Kundenkreise sind. Also die Commercial Works werden eben von Architekten oder Bauherren oder Bauträgern oder Industriefirmen angeguckt, die in dem Bereich Aufträge platzieren. Und die Fine Art Geschichte ist mehr für Leute, die eben in meine Ausstellung gehen oder Bilder sammeln und die sich dann auf dem Bereich der freien Fotografie Bilder angucken können.
Sie haben im Fragebogen gesagt, ich kann als Fotograf eine sechsköpfige Familie, also vier Kinder ernähren, wenn ich gute Aufträge habe, haben Sie ergänzt. Ich vermute mal, dass die guten Aufträge von der Commercial Works Seite kommt.
Ja, es war früher so. Also früher habe ich im Prinzip meine freien Arbeiten durch die Auftragsarbeiten quersubventioniert. Und habe immer, wenn irgendwie ein bisschen Geld über war, entweder eine Reise gemacht oder eine Ausstellung, also Bilder produziert für die Ausstellung, was sehr kostspielig ist. Und mittlerweile, so seit ein, zwei, vielleicht drei Jahren, hat sich das aber doch auch so ein bisschen umgedreht. Also die Resonanz auf die freien Arbeiten ist deutlich größer. Die Preise sind auch ein bisschen hochgegangen, also ich kann dann für große Arbeiten auch schon so viel Geld verlangen, dass ich im Prinzip auch wieder gut weiterarbeiten kann und eben auch die Familie finanzieren kann.
Ich finde, manchmal gibt es einfach auch so Schnittmengen. Also Sie dokumentieren Ihre Arbeit auf der Homepage und auch mit kleinen Filmen durchaus zwischendurch. Und es gibt einen kleinen Film über Schloss Diek. Die haben Schloss Diek eingerüstet und haben einen Auftrag vergeben, dass dieses Gerüst nochmal mit einem Foto von Schloss Diek bedruckt werden sollte, mit einer großen Plane, was da vorgehangen wurde. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, meine Güte, erstens ist das natürlich ein riesiges Foto, das ist so groß wie das Schloss selber. Und so schrecklich unterscheiden kann man das auch nicht, das, was auf der Plane ist und was auf der Mauer ist. Also das ist doch Kunst, oder nicht?
Ja, also die Idee war, das Schloss musste restauriert werden, die Außenfassade, und war eben dafür ein Jahr lang oder mindestens ein Jahr lang eingerüstet. Und der Chef der Stiftung, Herr Spanier, hat gesagt, wir machen da ein Foto vor, und hat mich eben gebeten, mit Großformat eine Aufnahme zu machen. Das war außerdem außer noch ausgerechnet die Nordfassade, und da habe ich gesagt, das können wir nur im Juni machen, morgens früh, dann haben wir Sonne da drauf. Ich bin sehr früh dahin gefahren, wir haben mit Großformat eine Aufnahme gemacht, und dieses Foto wurde dann eben so groß gezogen, dass man 1:1 in einer Plane das Gerüst abdecken konnte. Das Witzige war, dass ich kam dann irgendwann Wochen später wieder dahin, und das Büro der Administration ist in dem Torbogen, und man kann von da aus eben das Schloss sehen, und ich ging zu dem Chef und er sagte, ja guck mal, ist schon alles fertig, und ich gucke drüber zum Schloss und sage, wieso, ist doch gar nichts. Das sah wirklich aus, wie als wenn das Schloss nicht eingerüstet war, und das war genau der Sinn, der Zweck der ganzen Sache, dass eben die Besucher, die in das Schloss kommen, nicht sich daran stören müssen, dass das die ganze Fassade eingerüstet ist, sondern dass man im Prinzip noch so einen Eindruck hat, eigentlich sogar noch besser als im Normalen, weil es eben dieses Morgenlicht im Sommer auf dem Foto zeigt. Ne?
Das sieht man an manchen Stellen dann so, dass zum Beispiel die Fenster also gerade ein bisschen Schatten werfen, und das hat so einen richtigen 3D-Effekt. Also das fand ich schon wirklich beeindruckend. Und eine coole Idee, also wenn andere Leute irgendwelche Gerüste lange stehen haben und das ein bisschen netter machen wollen. Sie haben gesagt, Großformat, das war ein Auftrag ans Großformat. Es gibt auch einen kleinen Film auf Ihrer Homepage, wo man sehen kann, wie Sie fotografieren. Ich habe ja schon gesagt, Sie haben so eine ganz spezielle Kamera, die ist so dermaßen riesengroß. Über diese Kamera reden wir aber gleich. Markus Bollen, unser Gast heute in der Sendung Menschen. Stehen geblieben sind wir bei Ihrer Kamera. Die ist, das habe ich ja schon gesagt, die ist riesengroß, und für mich sieht die aus wie so eine alte Filmkamera. Sie sehen das Motiv auf dem Kopf, Sie haben eine kleine Wasserwaage an der Kamera, Sie haben einen langen Auslöser mit so einem flexiblen Draht, ne? Und Sie brauchen ein Tuch über Ihrem Kopf und der Kamera. Also wirklich, das sieht irgendwie aus, wie Fotografieren im Stummfilm gezeigt wird. Aber Sie machen das, und was ist das für eine seltsame Kamera?
Die Kamera baut ein Dr. Gilde, der ist eigentlich Augenarzt, und er, ich habe die auf der Fotokina gesehen und habe gesagt, boah, das ist genau die Kamera, die ich brauche. Die hat ein Panoramaformat 6x17, also man kann die mit Rollfilm benutzen. Ich brauche keine Planfilm-Kassetten wechseln.
Diese Rollfilme sind dann aber auch riesengroß.
Sind relativ groß, ja. Also ich habe ein relativ großes Negativ nachher. Aber das Tolle ist eben, man kann an der Kamera auch das Objektiv verstellen. Also man kann shiften, man kann tilten, also man kann kippen das Objektiv, man kann es hoch und runter schieben, man kann die Objektive wechseln. Also es ist eine richtige Systemkamera. Und das Schöne an der Geschichte war, die Kamera ist sehr teuer, und ich war nach 2 Jahren nochmal da bei ihm am Stand und habe meine Begeisterung ausgedrückt, und hat er gesagt, Sie können sich die Kamera ja mal leihen. Und dann hat er mir die Kamera geliehen für ein Jahr. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt alles Geld zusammenkratzen, damit ich mir die Kamera kaufen kann. Und habe die dann gekauft, und dann sagte er, passen Sie auf, ich graviere Ihnen da auch eine Nummer rein. Welche Nummer, welche Zahl haben Sie denn gerne? Und dann habe ich gesagt, 25 ist meine Glückszahl, bin ich geboren, habe ich Namenstag, habe ich geheiratet, also 25 ist eine gute Zahl für mich. Und dann bekam ich die Kamera, und dann stand da 425. Habe ich gesagt, warum haben Sie denn 425 geschrieben? Hat er gesagt, ja, das wäre was, sonst wäre es so ein bisschen wenig. Also er hat, glaube ich, 30 Kameras maximal gemacht von der
Also Sie haben eigentlich Nummer 25 von 30, aber er hat gesagt 425. Okay, also ein echtes Unikat. Ist sie auch unkaputtbar?
Ist relativ robust, ja, muss man sagen.
Und ist dieser Augenarzt der Einzige, der sie richten kann?
Ja, im Moment ja.
Okay, aber was hat Sie so fasziniert? Das hat ja mit Ihrer Arbeit und mit Ihrer Kunst zu tun.
Also die Kamera hat einmal den Vorteil, eben wie Sie gerade schon sagten, man blickt auf eine Mattscheibe. Das heißt, ich habe im Prinzip das Motiv zweidimensional vor mir. Und wenn ich so unterm Dunkeltuch im Prinzip das Bild auf dem Kopf und seitenverkehrt betrachte, kann ich genau entscheiden, will ich, sagen wir mal, links noch ein bisschen mehr, rechts noch ein bisschen mehr, ein bisschen hoch, ein bisschen runter, kann das Objektiv in die richtige Richtung reinschieben, kann die Schärfe genau kontrollieren und wenn ich das Bild so optimal komponiert habe, wie ich es brauche, manchmal entscheidet man dann auch noch, wartet man noch ein bisschen, bis das Licht sich noch ein bisschen ändert, gerade bei Architektursachen. Und der zweite Vorteil ist, ich kann eben mit Rollfilm arbeiten. Das heißt, wenn der Film voll ist, also auf einen Film, den man sonst früher, sagen wir mal, in Hasselblad eingelegt hätte, bei einer Hasselblad kriegt man 12 Bilder raus, bei meiner Kamera kriegt man nur 4 Bilder raus, dann ist der Film voll. Das heißt, ich mache 2 Belichtungen pro Motiv, das heißt, nach 2 Motiven ist eigentlich der Film voll, dann muss ich einen neuen reinlegen. Aber das kann ich eben unterwegs, ohne in der Kassette Filme einlegen zu müssen. Das heißt, ich kann den Film durchspulen, rausnehmen, neuen reinlegen. Das kann ich alles im Hellen machen. Und das ist für Reisen sehr angenehm.
Also ist digital nicht viel angenehmer, wenn man das alles nicht machen muss?
Digital hat den Vorteil, dass man sofort das Bild kontrollieren kann, betrachten kann auf einem Monitor. Aber ich habe noch nicht diese Qualität. Also die Negative werden später eingescannt, hochauflösend und ich habe ein Bild nachher, was einen Datensatz von 800 MB bringt, also 21.000 mal 7.000 Pixel. Und das kriege ich mit einem digitalen Back auch noch nicht. Da müsste ich 3 Bilder nebeneinander zusammensetzen.
Wenn Sie sich dann entscheiden, aus einem Negativ ein Bild zu machen, diese Bilder sind dann ja auch durchaus mal 6 mal 2 Meter oder so, dann habe ich das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann bearbeiten Sie das gar nicht groß.
Also ich fotografiere auf Negativ und die Bilder kriege ich dann als RAW-Format eingescannt, werden umgewandelt in ein bearbeitungsfähiges Format, in ein TIFF. Und das Einzige, was ich eigentlich mache, ist, beim Scannen hat man ganz kleinen Staub, feinen Staub auf dem Negativ. Das lässt sich nicht vermeiden. Der wird rausretuschiert, also ganz kleine, feine Punkte. Das war das, was man früher Ausfleckretusche auf dem Papierbild nannte. Also ich habe früher auch Ausstellungen gehabt und habe wochenlang die Bilder ausretuschiert, mit dem Pinselchen fein die Farbe reingetupft. Das hat man jetzt ein bisschen komfortabler. Das heißt, ich mache das einmal für den Datensatz und von dem Datensatz aus kann man dann im Prinzip die großen Prints ziehen und dann ist das fertig. Und dann macht man noch ein bisschen Farbabstimmung, weil es ja negativ ist. Früher hat man in einem Farbvergrößerer die Farbe ausgefiltert und das macht man heute in einem Programm, in Photoshop normalerweise und kann sehr genau die Farbe abstimmen. Da lasse ich mir dann auch die künstlerische Freiheit, wie habe ich das gesehen, beziehungsweise Kunst ist ja im gewissen Sinn auch Kommunikation, da kommt es auch auf den Empfänger an, wie denke ich, wie wird mein Empfänger das wahrnehmen. Manchmal stimme ich es auch ab auf den Ort, wo das Bild hängen wird, wenn ich weiß, wo es hinkommt. Dass ich das dafür passend mache.
Also diese Fotos, also Sie haben auch erzählt, dass Sie ganz lange sich Ihre Bilder angucken, bevor Sie entscheiden, das wird großformatig. Dass es ganz lange dauert, bevor Sie sagen, das ist jetzt ein Bild, was ich großformatig aufziehe.
Ja, ich denke, dass, wenn ich so ein Kunstwerk, wenn ein Sammler sich so ein Kunstwerk kauft, dann hängt das eben über Jahre bei ihm. Und ich finde eben, das Bild muss eine Qualität haben, die das auch rechtfertigt. Dass man nach Jahren nicht nur einfach so einen kleinen Flash hat, boah, das ist ja toll, sondern dass man da immer was drin findet. Und das ist das Schöne auch an diesem großen Format, dass man wirklich an so einer Fläche, das ist ja eigentlich nachher eine zweidimensionale Fläche, an der vorbeigehen kann und immer wieder was Neues entdeckt. Das ist eigentlich das Schöne.
Sie haben in einem Nebensatz eben gesagt, nun, immer wenn ich ein bisschen Geld zusammengekratzt hatte, bin ich gereist. Also viele Ihrer Bilder entstehen auf Reisen. Lange nicht alle, aber eben viele. Und über das Fotografieren und das Reisen, vor allen Dingen das Reisen nach Asien, möchte ich nach dem Wort gleich mit Ihnen weitersprechen. Aber vorher hören wir das Wort, was Sie heute für uns ausgewählt haben.
Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen möge, ob er gleich darum sorget? Und warum sorget ihr für die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Aber ich sage euch, auch Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eine von ihnen. So denn Gott das Gras auf dem Feld also kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, o ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach solchem allem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr des allen bedürftet. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Darum sorgt nicht für den anderen Morgen, denn der Morgentag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Welcher ist unter euch Menschen, so sein Sohn ihn bittet um Brot, der ihm einen Stein gebe? Oder so ihn bittet um einen Fisch, der ihm eine Schlange gebe? So denn ihr, die ihr doch arg seid, könnt dennoch euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch Gutes geben, den, die ihn darum bitten?
Das ist welche Bibelstelle?
Matthäus 6, 26 und 7, 7.
Am Mikrofon Angela Krumpen, zu Gast im Studio Markus Bollen, Fotokünstler. Oder wie nennen Sie sich? Fotografierkünstler? Fotograf?
Ich sage ganz einfach Fotograf, allerdings mit PH am
liebsten. Ja, und da noch mit Ausrufezeichen, da kommen wir gleich noch zu. Matthäus, Sie haben uns die Stelle von den Lilien und den Feldern mitgebracht. Sorgt euch nicht. Das ist ja das pure Vertrauen, um das es da geht.
Ja, ich finde gerade diese Stelle 7,7, bittet, sucht und klopft an. Das ist eine Stelle, glaube ich, die mir oft geholfen hat. Also als Selbstständiger geht es ja nicht immer nur auf, sondern es geht auf und ab. Und es gibt gute Zeiten, gibt schlechte Zeiten. Und so dieses Vertrauen haben, das finde ich eine sehr, sehr wichtige Sache.
Das ist bei Ihnen jetzt schon häufiger angeklungen. Sie haben gesagt, Sie haben von Ihrem Vater das Vertrauen. Ne? Ohne Ihren Vater hätten Sie nicht so ein Vertrauen. Ich habe Sie gefragt, was wollen Sie Ihren Kindern mitgeben? Und Sie haben gesagt, das Vertrauen in sich selbst. Und die Stelle, die Sie mitbringen, da geht es auch ums Vertrauen. Haben Sie eine Existenzform gewählt, in der Sie mehr mit der Aufgabe, Vertrauen zu üben, Vertrauen ja, sich anzueignen, das ist ja auch nicht, was man hat oder nicht hat, das muss man sich ja auch wieder neu erarbeiten, mehr damit konfrontiert sind?
Also ich glaube, es ist ein Ergebnis von Beobachtung. Ich meine, es gibt so bei mir die eine Strategie oder die eine Reaktion ist, möglichst stressig zu werden und versuchen, viel zu regeln, um irgendwas zu bewegen. Und im Grunde habe ich immer wieder gemerkt, die wichtigen Dinge passieren, ohne dass man jetzt da sehr viel rein bewegt. Also besser ist, man ist ein bisschen entspannt und relaxed und sieht aber die Chancen, die man hat und geht positiv ran. Man muss meines Erachtens immer Optimismus haben und dankbar sein für das, was man hat, und dann ereignen sich die wichtigen Sachen.
Und dann muss man sie, also sie eignen sich, wenn man so ein bisschen entspannt sein kann, aber trotzdem viel macht. Aber dann muss man sehen, dass es sich ereignet und zugreifen.
Genau. Also es von nichts kommt nichts, sagt man. Nicht? Man muss schon was tun, aber man kann es nicht zwingen. Ja. Soll ich eine kleine Geschichte erzählen?
Gerne.
2009 war wieder so ein Jahr, wo es nicht so gut lief. Und dann habe ich gesagt, ach, dann kann ich auch mal zu meiner Schwester fahren. Die lebt im Süden von Portugal. Und die fragte mich, kennst du Missing Link? Ich dachte, nee, Missing Link habe ich noch nie gehört. Dann ist es irgendwie so eine Theorie von Amerikanern, dass man so eine Verbindung zu einer Urkraft, sagen wir mal, findet. Mhm. Und sie sagt, pass mal auf, leg dich mal hier hin und dann hörst du das mal an. Und das ist so ein Meeresrauschen und ein bisschen sphärische Musik.
Hört sich an nach esoterischer Sülze.
Ja, genau. Und dann erzählt dann einer, du bist geboren, damit du Erfolg hast. Was ist Erfolg? Erfolg ist, dass du...
sehr das amerikanische, Leben esoterische
aber,
Sülze.
Ja, aber es ist im Prinzip, denke ich, haut es in die gleiche Kerbe. Ja? Ja. Man muss Vertrauen haben. Ja? Man muss im Prinzip einfach daran glauben oder davon überzeugt sein, dass es diesen Überfluss gibt. Und das ist so eine Sache, die ich eben auch in der Natur beobachte, dieser Überfluss. Ich habe zum Beispiel ein Foto gemacht von Magnolien. Wenn ich jetzt sage Magnolien, denkt jeder an den Busch, wie er blüht. Ich habe aber die Blätter fotografiert, wie sie auf dem Boden liegen, weil ich einfach umwerfend finde, dass die Natur so viel an Schönheit produziert, so viel im Überfluss an Schönheit produziert. Und da glaube ich eben heute auch diese, klingt dieses Bibelwort wieder an, wenn eben diese Blumen schon so schön gekleidet sind, warum machen wir uns so viel Sorgen? Ja?
Domradio, die Sendung Menschen heute mit dem Fotograf, sag ich dann jetzt auch, Markus Bollen. Wir haben über Ihre Arbeit erzählt, wir haben noch gar nicht erzählt, wie Sie in diese Arbeit reingewachsen sind. Sie haben mit 15 die erste Kamera bekommen, das haben wir erzählt, und Sie haben gesagt, ich war sofort angezogen von dem, was da passiert. Sie haben in Berlin Ihre Ausbildung gemacht, richtig das Handwerk von der Pike auf gelernt an der Lette-Schule. Sie haben parallel dazu sich mit Kunstfotografie beschäftigt. Und Sie haben in dieser Zeit auch einen Klassenkameraden gehabt, der sich mit Zen beschäftigt hat und der ihr Interesse am asiatischen Raum und auch an der asiatischen Spiritualität geweckt hat. Und das hat dazu geführt, dass Sie Sinologie studiert haben. Wollten Sie es so genau wissen?
Ja, ehrlich gesagt war die Geschichte ein bisschen anders. Okay. Sinologie kam dadurch, ich habe als Jugendlicher immer Aphorismen gesammelt und da taucht relativ oft der Name Lao Tse auf. Dann war ich in Australien, bin von Melbourne nach Cairns getrampt und saß dann in einem VW-Bus und auf der Mittelkonsole lag dann das Buch Tao Te Ching von Lao Tse, und ich wusste gar nicht, dass der ein ganzes Buch geschrieben hat. Ich sagte, wow, der hat ein ganzes Buch geschrieben. Dann sagte der Pfarrer, wait, guck mal nach deinem Alter. Es sind so 81 Geschichten, und ich schlug dann eben, ich glaube, es war 19 oder 20, schlug dann eben genau Seite 20 auf, las das, und das war genau meine Situation. Das hat mich schon sehr frappiert, und es war eben ein Buch, wo es Englisch, Chinesisch, beide Seiten, beide Schriften da waren. Und dann habe ich gesagt, ich muss die Sprache lernen, oder ich will die Sprache lernen, um die Philosophie besser zu verstehen. Und Zen-Buddhismus war eben in Berlin, war ich in einem Dojo und habe Zazen gelernt, und das ist auch so eine Sache, die einen nie wieder loslässt, weil man so diese Gedanken, diese Präsenz eigentlich in sein Leben weiterträgt. Ja, das ist einfach eine gewisse Lebenseinstellung, und die man überall mit hinnimmt.
Und dann kam die Sinologie woher, dass Sie das nicht in Englisch und Chinesisch lesen wollten, sondern selber übersetzen wollten? Oder?
Na, es war so, ich hatte für meine Ausbildung meinen Zivildienst unterbrochen. Ich habe mobilen Hilfsdienst hier in Köln gemacht und habe gesagt, ich habe nebenbei immer noch ein bisschen Zeit, die ich gerne so füllen möchte, dass ich mich geistig ein bisschen rege halte, sagen wir mal. Und habe dann hier in Köln mich für Sinologie eingeschrieben und das Studium dann auch noch weitergemacht, als ich angefangen habe zu arbeiten, bis zum Magister. Und ja, und dann kam die Entscheidung, also wenn ich die Sprache richtig lernen will, muss ich da hin. Und dann bin ich eben 2 Jahre in China gelandet, habe da Deutsch unterrichtet, damit konnte ich mich über Wasser halten. Ich war Professor an der Fudan Daishue und habe Konversation unterrichtet in Deutsch und habe immer noch Kontakt zu einigen meiner Schülern von damals und habe eben mit dem Geld, was ich da verdient habe, meinen Chinesischunterricht finanziert.
Wie gut haben Sie Chinesisch gelernt?
Also damals konnte ich noch ganz gut, aber wenn mich heute jemand fragen würde, würde ich sagen, ich habe alles vergessen.
Hört sich aber sehr gut an, hört sich sehr chinesisch an. Ja. Waren Sie so weit, dass Sie auch das Tao Te Ching hätten lesen können?
Ich habe das mit meinem Lehrer durchgearbeitet, ja.
Jetzt durchgearbeitet?
Und auch vom Huineng, vom 6. Patriarchen, eine Schrift, das war sehr interessant, ja.
Ging es darum, den Spirit wirklich zu verstehen?
Ja, ich glaube schon. Also das ist auch noch so ein Lebensprojekt von mir. Also wenn ich nochmal einen Sponsor finde, einen Mäzen, würde ich ganz gerne eine Ausgabe machen vom Tao Te Ching mit meinen Bildern in Schwarz-Weiß und einem rechts eine Kalligrafie. Die Kalligrafie habe ich schon, das hat eine Schülerin von mir geschrieben. Und links vielleicht eine Übersetzung, so quasi so eine Art Mappe. Das wäre nochmal so ein
Lebensprojekt. Warum brauchen Sie dafür einen Sponsor?
Ja, das ist schon ein Projekt, was einen Monate, wenn nicht Jahre beschäftigt, und das ist natürlich dann Zeit, die ich nicht aufwenden kann, um Geld für die Familie zu verdienen.
Ich spinne gerade rum in meinem Kopf, also so wie andere Leute ins Kloster gehen, einmal im Jahr für eine Woche, können Sie nicht einmal im Jahr eine Woche sich mit dem Spruch beschäftigen, der Ihr Lebensalter gerade betrifft? Also bei 52 anfangen, da wäre schon mal eine...
Wäre sicherlich eine Idee. Also ich hatte auch schon mal hat mir jemand die Idee gegeben, einfach morgens von 6 bis 8 sich dem Thema zuzuwenden. Ich sag mal so, ich habe so viele Projekte im Kopf und letzten Endes muss ich eben auch immer sehen, dass die Finanzen stimmen, dass die Familie ernährt werden.
Es ist nur eins von vielen Projekten.
Ja, aber es ist schon, das wäre so mein Traumprojekt, muss man schon sagen. Also das wäre schon, ist ja auch fotografisch dann relativ frei. Also ich kann in die Mitte an Bildern das reinnehmen, was mich am meisten interessiert und denke, ich werde da sicherlich aus dem Fundus auswählen, den ich habe und auch wieder neue Sachen fotografieren dafür.
Da passt dann natürlich auch zu, ich habe ja am Anfang schon mal gefragt, Sie fotografieren Architektur, Natur, Personen, Sie sind gereist, ganz viel, da kommen wir noch zu. Also ich habe ein bisschen vor dieser Motivfülle gestanden und habe gedacht, eigentlich interessiert Sie alles. Also
ja gut, aber ich würde schon sagen, bei so einem Thema würde ich mich auf die Natur reduzieren. Okay. Also die Natur ist im Prinzip da, wo alles herkommt, da, wo alles hingeht und für mich immer ein Vorbild für alles. Und man kann immer wieder Allegorien in der Natur finden.
Sie sind in Ihrer chinesischen Zeit in Rotchina und in Tibet gereist. Sie sind aber auch an ganz viele andere Orte gereist. Und über das Reisen und das Fotografieren würde ich gleich gern mit Ihnen weitersprechen. Rotchina, Tibet, USA, Jerusalem, Tunesien auf den Spuren der Maler Clemac Moyet, Burgen in Sizilien, Reisen zu den Samen, zu Maui, Hawaii, Seychellen, Syrien, Libanon, Windsurfen, Wasserfälle, Bambus, Menschen. Markus Bollen, unser Gast heute in der Sendung Menschen. Sie reisen unglaublich viel um die Welt und Ihre Bilder sind so vielfältig wie die Orte, an die Sie reisen. Wenn ich das alles so höre, von Tibet bis zum Windsurfen, gibt's da irgendeinen gemeinsamen Nenner, wenn Sie Ihr Bündel schnüren und sagen, da will ich jetzt hin zum Fotografieren?
Ja, ich würde mal sagen, ich bin früher viel, viel mehr gereist, bevor die Kinder kamen. Als dann das zweite Kind geboren wurde, dann habe ich mich doch ein bisschen mehr auf die Arbeit hier konzentriert. Die ersten Reisen, gut, China war Interesse, Tibet auch, Hawaii war ein Auftrag, Seychellen auch. Ich glaube, mittlerweile würde ich sagen, ist der gemeinsame Nenner tatsächlich mein Thema Naturstrukturen. Also das ist so ein Thema, wo ich frei dran arbeite und wo ich mir auch Orte aussuche. Ich möchte gerne nochmal nach Petra in Jordanien. Ich höre dann immer genau zu, wenn mir andere Leute von irgendwelchen Orten erzählen, gucke mir dann die Bilder an und denke, oh, das wäre noch eine spannende Geschichte, da könnte man noch was machen. Aber im Prinzip im Moment, also die letzten 2-3 Jahre bin ich sehr wenig gereist. Es gibt so einen schönen Spruch aus dem Dao, der heißt, ohne aus der Tür zu treten, kann man die ganze Welt erkennen. Man muss nicht unbedingt weit reisen, aber...
Aber Sie sind ja was gereist. Und wann, also gut, ein Auftrag schickt Sie irgendwo hin, dann führt Sie der Auftrag an einen Ort. Aber wenn Sie selber aussuchen, Sie haben gesagt Naturstrukturen, was meinen Sie? Meinen Sie die Ordnungen, die... in Blättern entstehen oder in Tropfen oder in, was meinen Sie mit Naturstruktur?
Ja, überhaupt diese Naturaufnahmen sind bei mir entstanden als, sagen wir mal, Gegenpol zur Architekturfotografie. In der Architektur versucht der Architekt mit einfachen geometrischen Mitteln, am liebsten ist, habe ich das Gefühl, den Architekten das Quadrat, eine Harmonie zu erzeugen. Und in der Natur findet man Strukturen, die weitaus komplizierter sind, sagen wir mal, einfach ein Mooskissen zum Beispiel, so Sternmoos. Das sind sehr komplizierte Strukturen, aber trotzdem ist das sehr harmonisch. Und solche Geschichten suche ich einfach. Also es gibt ein Bild von mir, Villa Hügel. Da bin ich eben zu Villa Hügel nach Essen gefahren und fahre durch den Park, ein sehr weitläufiger Park mit altem Baumbestand, dieser wunderbare Blick auf den Baldeneysee und so, was man so im Kopf hat. Was ich fotografiert habe hingegen, ist so eine Brombeerhecke. Also eine Ecke, die wahrscheinlich der Gärtner sagen würde, da muss ich nächste Woche mal ran und das mal niedermähen. Die aber in sich so viel Leben hat, weil da sehr verschiedene Pflanzen zusammenkommen, Brombeeren, Flieder und noch andere Gewächse. Und wodurch diese Struktur der Blätter einfach ein Muster entsteht, ein Gesamtbild, was mich sehr fasziniert, muss ich sagen.
Petra, haben Sie schon gesagt, was ist noch offen? Also wir haben eben über ein Lebensprojekt gesprochen.
Ja, das ist
dieses Dauerte-Gym. Gibt es auch Lebensziele noch, Orte?
Wo ich hinreisen würde?
Ja.
Boah, es gibt noch viel. Afrika zum Beispiel ist für mich völlig weißer Fleck. Ich war in Nordafrika für dieses Clemac Moyet Projekt, die Tunis-Reise nachzuzeichnen, die Tunesien-Reise nachzuzeichnen. Aber ansonsten war ich in Afrika eigentlich nirgendwo. das wäre noch schön. Mal spannend mal zu gucken, wie es da aussieht.
Und wenn Sie Ihre beiden Portale angucken, soll es mehr in die Natur oder mehr, also soll es mehr in die Kunst gehen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon, also ich mache gerne meine Aufträge. Ich finde auch, habe auch immer wieder spannende Aufträge, kriege immer wieder positives Feedback von meinen Kunden. Aber die freie Arbeit ist schon auch ein Arbeiten an sich selber, an der eigenen Denkweise, an der eigenen Philosophie. Und ich glaube schon, man kann da wichtigere Dinge mit transportieren.
Willkommen zurück in der Sendung Menschen im Domradio. Und unser Gast heute ist der Fotograf Markus Bollen. Ich habe immer Fotokünstler gesagt und Sie sagen von sich selber, aber Fotograf. Und wenn man auf Ihre Homepage schaut, und dann hat das Fotograf, die Fotografie, ein Ausrufezeichen. Warum eigentlich?
Na, ich denke schon, dass ich mir sehr viel Mühe gebe, egal ob das ein Auftrag ist oder ob das eine freie Arbeit ist. Und ich bin einfach aus Leidenschaft Fotograf. Ich habe das gewählt, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat und weil ich gesagt habe, nur in einem Beruf, der einem selber Spaß macht, kann man Gutes leisten, kann man besser werden als andere. Und steht auch zu.
Wenn ich mir Ihre Arbeiten angucke, haben wir über das Reisen, die Natur, ein bisschen über Architektur, Fotografieren gesprochen. Es gibt eine Rubrik, die heißt Unter Wasser. Und wenn man da draufklickt, weil Sie stellen einige von Ihren Arbeiten auch ins Internet, dann sind es, also es sieht wirklich aus wie Gemälde. Sie müssen sich vorstellen, dass da rote Tücher, also Frauen sind, die ganz, also in knalligen Farben angezogen, entweder in roten Abendkleidern oder gelben Abendkleidern und viel Tuch, was durch das Wasser kommt. Und das, man sieht den Kopf noch unter Wasser, manchmal spiegelt es sich. Das sieht, sind Sie auf die gekommen, auf die Idee gekommen?
Die Idee war so, dieses Schwebende darzustellen. Also es gibt, in der Modefotografie gibt es den Trick, da nimmt man eine Windmaschine, dadurch hat man dann so wehende Gewänder. Und ich wollte eben das ein bisschen ruhiger haben und habe das unter Wasser gemacht. Es war ziemlich kompliziert. Wir haben ein Schwimmbad komplett schwarz ausgekleidet mit schwarzem Molton, damit ich keine Reflexe hatte in dem Becken. Und das Model ist dann ganz langsam ins Wasser eingetaucht und das war im Prinzip einfach nur ein langer Stoffstreifen, der sie umhüllte und der weht dann eben so langsam hinter ihr her. Also es muss alles sehr, sehr ruhig passieren. Und wir haben das 2 oder 3 Tage, glaube ich, haben wir da fotografiert und ich glaube, ich werde das nie wieder so machen, weil es einfach ein wahnsinniger Aufwand war.
Okay, aber die Fotos, die entstehen, vor allen Dingen mussten Sie doch selber dann auch unter Wasser sein, um von unten diesen Spiegeleffekt zu haben, dass man den Kopf zweimal sieht.
Ja, der Trick ist der, man gibt das Licht von oben rein und unten hat man keine Reflexe. Also dadurch, dass das Becken eben schwarz ausgelegt war. Und das kann man aber auch selber im Schwimmbad beobachten, wenn man... Wenn es quasi außenrum dunkel ist, dann spiegelt man sich selber an der Wasseroberfläche. Und als die Bilder dann in der ersten Ausstellung hingen, haben natürlich alle gefragt, ja, das hast du bestimmt im Computer gemacht, aber es ist da nichts dran manipuliert, sondern es ist einfach die Spiegelung des Motives unter Wasser an der Oberfläche, an der Luft-Wasser-Grenze.
Das sieht wirklich faszinierend aus. Gerade haben Sie gesagt, na, das mache ich nicht nochmal, das war so aufwendig, aber wenn ich das recht in Erinnerung habe, haben Sie gesagt, diese Unterwasserarbeit interessiert mich aber weiter und ich möchte es eigentlich ausbauen.
Ja, wir reisen immer gerne nach Sizilien, auf eine kleine Insel westlich von Sizilien, nach Favignana, und da ist das Meerwasser wirklich so klar und es gibt da so eine schöne Stelle, wo es nicht sehr tief ist, und da habe ich überlegt, ob ich das Ganze dann nochmal im Meer nochmal neu mache.
Wie wollen Sie denn das Meer mit schwarzem Molton ausbauen?
Ja, da muss man ein bisschen anders arbeiten, aber ich denke, gut, dann hat man einfach diese unendliche Tiefe, ja, diese unendliche Weite ins Meer rein, und es wird sicherlich nicht der Effekt dann auf diese Spiegelung sein, sondern eher tatsächlich dieses komplett unter Wasser, dieses Schweben, Tauchen. Muss man gucken. Also
sehr experimentelle Geschichten, die natürlich, wenn sie sehr aufwendig sind, wenig Geld geben. Und ich möchte gerne noch mal einmal zurück auf dieses Thema Geld. Sie haben gerade gesagt, ich kann nur in etwas gut sein, was ich mit Leidenschaft mache. Und als Selbstständige habe ich eben so ein Auf und Ab. Wenn man so ein Auf und Ab für sich alleine hat, okay, aber wenn da 4 Kinder mit ernährt werden müssen, dann ist das ja so eine Sache. Was sagen denn die Kinder? Sagen die, Papa, du könntest ruhig mal ein bisschen weniger Kunst machen? Kannst nicht mal ein bisschen bei Bayer fotografieren gehen oder so? Ein bisschen Kohle ranschaffen?
Also die Kinder, glaube ich, kriegen das eher weniger mit. Ich meine, es ist immer, der Kühlschrank ist immer voll. Meine Frau, die hat den Haushalt super im Griff, ist auch sehr sparsam. Insofern erleichtert es mir das auch. Aber die Kinder nehmen höchstens an den Ausstellungen, höre ich so die Meinung, nicht, was sie da so sehen. Und der Zweitälteste, der ist auch relativ fit im Filmbereich. Der macht, wenn ich sage mal Aufträge habe, wo man auch ein Video machen soll, dann macht er schon den Schnitt. Also so kooperieren wir dann schon ein bisschen. Jetzt so dieses Auf und Ab, glaube ich, kriegen die eher mit, dass man dann schon so in der Familie ein bisschen angespannter ist. Also sagen wir mal, wenn der Kontostand gut ist, dann bin ich auch ein bisschen lockerer und dann kann man sich auch mal was leisten. Und wenn es dann wieder so Richtung runter geht, dann werde ich auch ein bisschen vorsichtiger und dann werden jetzt, sagen wir, auch keine Reisen mehr gemacht. Oder das merken die Kinder schon, aber gut, ich meine, die Basis ist da. Und also das läuft auch.
Es muss niemand hungern, nein. Aber es gibt ja durchaus, so wenn die so Teenager sind, die unterschiedlichsten Wünsche von Notebooks bis zu irgendwas. Also da,
da muss ich sagen, sind meine Kinder eigentlich recht bescheiden. Also die haben auch nicht irgendwie so irgendwelche Modelabels, die ziehen das an, was meine Frau günstig irgendwo kaufen kann. Und da sind sie sehr bescheiden, muss ich wirklich sagen. Und wenn dann größere extra Wünsche sind, dann, also mein Zweitältester, der hat sich dann auch wirklich sein Notebook selber verdient. Also der hat für Nokia eine Website gemacht und selbst wirklich schon gute Arbeit gemacht und sich sein Geld dann selber verdient.
Und übernehmen die das, dass sie sagen, ich will einen Beruf mit Leidenschaft haben, das Geld ist nicht, es kommt an zweiter Stelle?
Also bei mir war es ja so, mein Vater war Kaufmann und der hätte sicherlich gerne gesehen, wenn ich eine Banklehre gemacht hätte oder in die Wirtschaft gegangen wäre. Aber er hat gesagt, letztendlich, du musst einen Beruf haben, der dich glücklich macht. Und ich habe gesagt, ich hätte damals Jura studieren können oder was weiß ich. Und man hat immer gesagt, also Juristen, da kannst du die Straße mitpflastern, da gibt es schon ganz viele. Dann habe ich gesagt, es muss also wirklich eine Arbeit sein, die ich 40 Stunden die Woche, so und so viele Wochen im Jahr, so und so viele Jahre lang machen kann. Und das ist am besten etwas, was einem auch Spaß macht. Das sage ich eben auch heute noch. Also,
aber die Kinder, übernehmen die das? Die Kinder wenn die jetzt in ihrer eigenen
Berufe Ja, die gehen jetzt so langsam ihre eigenen Wege. Also der Älteste fängt jetzt seine Ausbildung an. Und ich glaube schon, dass die da auch so ein bisschen dem Bauchgefühl folgen. Er macht jetzt eine Krankenpflegerlehre, Ausbildung. Und das ist ja bekanntermaßen ein Beruf, wo man nicht so viel verdient. Also ich glaube schon, dass die da auch eher den Blick darauf richten, was will man machen und nicht, wie finanziert sich das oder was kriegt man nachher an Lohn raus.
Die Sendung Menschen im Domradio heute geht zu Ende, Markus Bollen. Wir haben jetzt viel über Ihre Arbeit gesprochen. Am Anfang haben Sie erzählt, dass Sie sich, dass Sie ganz gerne katholisch sind, dass Sie aber schon früh angefangen haben, sich auch mit anderer Spiritualität, mit Lao Tse zu beschäftigen. Dass Sie mal das Zen kennengelernt haben und und dass Sie halt Ihren Blick in die Natur, in die Menschen richten und das fotografieren. Wenn Sie so gegründet sind in Gott, da haben Sie gesagt, Gott ist Liebe, ist das, ist Ihre Arbeit da eine Verbindung hin?
Ich denke schon. Also letztendlich bin ich Fotograf geworden, um sehen zu lernen. Ja, und mir wird immer wieder bewusst, wie man eigentlich die Schöpfung sieht. Also das ist auch immer wieder ein hingeworfen werden auf Gott in meinen Augen. Und durch die Fotografie ist es auch wieder ein Festhalten und das anderen zeigen. Mhm. Also ich hatte mal eine Ausstellung mit Blüten und das Schöne war, die Ausstellung hing und die Mitarbeiter, das war in einem großen Büro, sagt dann, jetzt müssen wir ein paar Blumensträuße kaufen, dass wir die Blumen im Original sehen. Das finde ich sehr schön eigentlich.
Sie haben gesagt, Naturstruktur ist das, was Sie im Moment an der Naturfotografie anzieht. Also ich kann mir vorstellen, wenn man so genau hinguckt, bis Sie Ihre Kamera aufgebaut haben und die zwei Fotos, die Sie dann machen, von den vier Aufnahmen, die in einem Film drin sind, da vergeht ja viel Zeit und der Blick wird immer klarer, immer klarer. Und ich kann mir vorstellen, wenn Sie dann so Strukturen, Sie haben von dem Moos erzählt, erkennen, dass es Sie ehrfürchtig macht. Also zu sehen, wie viel Schönheit da ist. Wie viel Überfluss, wie viel Schönheit, wie viel Struktur, wie viel Ordnung.
Das ist eigentlich wunderbar. Also ich weiß nicht, ob allgemein das so geschätzt wird überhaupt, in was für einer fantastischen Welt wir eigentlich leben. Wie wunderbar das ist, was uns an Natur umgibt. Also ich bin ja auch noch Imker und
kriege... Wir sind noch Imker?
Also hobbymäßig imkerig und das ist sehr faszinierend. Also sich nicht nur mit der Biologie dieser Tiere auseinanderzusetzen, sondern man kommt eben dann auch auf ganz andere Zusammenhänge. Welche Pflanze blüht, wo können Bienen Nektar finden, welche Tracht herrscht und insofern kriegt man dann noch einen ganz anderen Bezug zur Natur.
Ist das... Also Sie haben ja eben gesagt, geworfen sein auf Gott, da haben Sie es christlich ausgedrückt. Was nehmen Sie denn wahr oder wie erscheint das in Ihrem Leben?
Schwierige Frage. Wie erscheint das in meinem Leben? Also ich denke schon, ich gehe mit offenen Augen durch die Welt und beobachte viel. Das ist so ein Grundverhalten bei mir, egal ob das Menschen sind oder Natur, Licht. Und ich finde, allein durch so ein Beobachten erkennt man viel. Man kann auch Parallelen ziehen. Ja, viele Sachen, gibt diese Wissenschaft der Bionik, wo man in der Natur beobachtet, wie hat die Natur diese Probleme gelöst. Ja, da gibt es diesen Lotus-Effekt, das ist das bekannteste Beispiel, dass man Lacke entwickelt, die diesen Lotus-Effekt haben. Ich finde das einfach spannend. Ich denke auch, es gibt alles schon. Ja, man muss nicht... unbedingt komplett neue Sachen erfinden, man muss nur genau hingucken.
Bei diesem genauen Hingucken, ich bin Fotograf geworden, um sehen zu lernen, hatten Sie irgendwann mal das Gefühl, jetzt kann ich ihn sehen oder durchscheinen sehen, den Gott?
Ich glaube, es gab mal so eine Situation, das war aber eine Situation, da saß ich mit meiner Frau auf einem, ich glaube, es war im Siebengebirge, wir gucken auf den Rhein runter und das war irgendwie so ein perfekter Moment. Also so wie, als wenn meine Frau als Engel quasi neben mir gesessen hätte. Ja? So, wo man sich so verbunden fühlt mit allem und es gibt so Momente, ja.
Ein perfekter Moment. Markus Bollen, ich wünsche Ihnen, dass es nicht der einzige perfekte Moment bleibt, dass da noch viele folgen. Ich danke Ihnen. Wenn Sie hier hinkommen, können Sie nicht fotografieren, können Sie kein Geld für Ihre 4 Kinder verdienen. Also vielen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und die Freimütigkeit, mit der Sie erzählt haben. Und ich wünsche Ihnen sehr, dass diese lebendige Leidenschaft, die da überall rausquillt, dass die in die Fotos fließen kann, solange Sie das und so frei von Ökonomie, wie Sie sein könnten, nur sein können. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren.
Ihnen auch. Herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Na gerne. Ich danke allen, die zugehört haben. Und ich glaube, uns wünsche ich ein bisschen was von dieser Leidenschaft, dass wir diese Leidenschaft auch in dem, was wir jeden Tag machen, hegen, pflegen und finden. Danke, dass Sie zugehört haben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.